Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Also, herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick. Jungs, wir sind auf Sendung.
Sorry.
Herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick, Episode 29.
Ja. Wie sagst du immer, es ist schon wieder beste Stimmung am Tisch.
Es ist beste Stimmung am
Tisch. Das ist auch so eine Floskel, die wir immer wieder haben. Ne?
Ja, gleich kommt die nächste, wie lange du unseren Gast kennst.
Den Richard Aber Böhland.
Gut gedroppt. Ja. Hallo Richard.
Hallo.
Grüß dich. Der Richard, ja gut, den kenne ich, seit ich beim Heizungsjournal Verlag arbeite und arbeiten darf. Das heißt, es ist auch mittlerweile ja bald 15 Jahre.
15 Jahre.
Wir kennen uns wahrscheinlich so 13, 14 Jahre. Klassisch über deine Fachpressearbeit, die du leistest für unterschiedliche Firmen, wo ich natürlich als Redakteur dankbarer Abnehmer bin an Referenzen, Objektreportagen, Firmenreportagen und. Ne? Aber auch so für den Austausch. Wir waren auch schon öfter mal Abendessen, Schrägstrich auch ein Trinken. Das dürfen wir nicht verheimlichen. Und da kommen auch immer wieder gute Ideen.
Dann lass mich kurz sagen, dass ich den Richard schon seit heute vom Mittagessen kenne und jetzt ist es 14 Uhr.
Fast gleich lang.
Gefühlt fast gleich lang. Ja. Nee.
Aber schön, dass du da bist. Ich finde es vom Thema her, dass du unser Gast bist, bei Frei von Grobstrick auch irgendwo überfällig, weil wir ja einen Podcast haben, ne? Unter Freunden uns austauschen zu Themen, die die SHK-Branche im weitesten Sinne bewegen. Und du bist ja täglich im Austausch mit, vor allem mit der Industrie. Ja, da kann man drüber reden, wo klemmt da vielleicht gerade was, wo drückt der Schuh, ne? Was kann man im Bereich Markenbildung machen, Markenaufbau. Das könnten heute Themen sein.
Total spannend.
Als Ausblick vielleicht auch in solchen, in Anführungszeichen, wir hatten es gerade, Krisenzeiten während des Mittagessens. Ist das wirklich eine Krise? Wie lange dauert sie noch an? Oder ist es eher was Subjektives? Über all diese Themen können wir reden. Ne? Aber Richard, vielleicht so die ersten 5 Minuten gehören dir zum Thema Vorstellung. Ne? Was machst du den ganzen Tag? Wer bist du?
Das frage ich mich auch. Nein, Richard Böhland, 50 Jahre alt, in der Branche seit 2001, 2003. Man sehe es mir nach. Jahreszahlen sind nicht immer mein Bestes. Wir haben gerade eben auch kurz drüber gesprochen. Angefangen hat das Ganze mit was typisch Schwäbischen, einer Berufsakademie. Das gibt es jetzt in vielen Bundesländern. Ich glaube, in Stuttgart heißt es inzwischen Duale Hochschule Baden-Württemberg. Also ein ganz anderer Bereich, Etikettiersysteme und Fotosysteme. Das ist ganz interessant. Ein duales Ausbildungssystem. Man hat im Prinzip eine Lehre und ein, naja, sagen wir mal, verschultes Studium nebenbei. Sehr praxisorientiert. Und ich hatte in der Hinsicht Glück, dass die ersten 6 Jahre mein Berufsleben im Bereich Foto waren. Erstens mal im Bereich Foto, Konsumgüter sind dann doch andere Marktmechanismen als im SHK-Bereich. Das sind zum Teil auch Pfennigartikel, da gibt es natürlich ganz andere Sachen, die man beachten muss. Aber Foto Anfang 2000 war sicherlich eins der ersten Marktsegmente, das nicht nur vom Kopf auf die Füße gestellt wurde, sondern heute sagt man schön disruptiv, das Ding ist ja zum Teil implodiert. Ja. Mhm. Stichwort Kodak, ja, sagt mir immer wieder öfter, war damals einer meiner ersten großen Kunden. Das ist natürlich immer ein guter Einstieg, wenn man sich fragt, ich bin Vertriebler, mein Kunde macht Minus, was mache ich falsch? Chapeau, es lag nicht an mir.
Da wärst du 5 Jahre später gekommen, hättest du den gar nicht mehr gehabt.
Dann hätte ich den gar nicht mehr gehabt. Da habe ich aber gemerkt in der Zeit, Vertrieb ist eine feine Sache, aber eigentlich hängt mein Herz mehr am Marketing. Ich habe auch nicht den klassischen Marketing-Hintergrund, wie es andere Agenturen haben. Das heißt, ich komme aus der Industrieseite, komme aus der Vertriebsseite und ich sehe Marketing auch oft immer als teils Vertriebsunterstützung und oder Vorverkauf. Das ist, der eine ist dem anderen nicht über oder untergestellt. Beide müssen Hand in Hand funktionieren und dann geht das. Das heißt, ins Marketing gegangen mit dem Gedanke eigentlich Marketing und Vertrieb, wenn wir Marketing auf Kommunikation eindampfen, sind es eigentlich die gleichen Mechanismen. Man muss den Nutzen für einen Kunden finden, Nutzen vom Produkt finden, unterscheiden vom Wettbewerb. Im Vertrieb hast du sofort die Rückkopplung. du siehst, wie jemand reagiert, wie jemand agiert, ob er kauft oder nicht. Und im Marketing brauchst du dort halt Tools. Also lange Rede, kurzer Sinn, 2003 in die SHK-Branche gekommen, auf Industrieseite verschiedene Marketingstationen gehabt, von kleinen Unternehmen, von Familienunternehmen bis hin zu Konzernen. Dann war ich noch beim Generalunternehmer. Sehr gutes Unternehmen, aber die brauchen alles außer Marketing in der Branche, muss man ganz klar sagen.
Damals war aber auch Personalmarketing noch nicht so ein Thema, ne?
Ja, das Personalmarketing, voll bei dir, auch andere Sachen, Netzwerken ist heute ein Riesenthema, auch bei Generalunternehmen, am Bau generell, anders funktioniert es.
Veranstaltungen,
auch,
Foren.
Auch, und du brauchst ja dein Netzwerk an Unternehmen, an Satelliten eigentlich außenrum, dass du richtig schön fest verankert bist. Aber,
wie hieß das Unternehmen?
Wolf und Müller, hier, boah, schwäbisches Unternehmen.
Ja, schon mal gehört. Ja.
Von den Kränen kennt man die, ne?
Ja. Also, Top-Unternehmen, und die gehen da sicherlich ganz weit voran. Es gibt zwei, drei gute Generalunternehmer, wenn wir jetzt ein bisschen ausweichen. Wolf und Müller war sicherlich eins, wo ein bisschen später kam. Das hatte dann auch Hintergründe mit dem Generationswechsel im Unternehmen. Mhm. Der Geschäftsführer ist mein Jahrgang, also 50 Jahre jung, macht einen gigantischen Job. Vor allem, weil er dieses Netzwerken am Bau eben von der Theorie in die Praxis umsetzt. Ganz, ganz, ganz starke Leistung.
Ja.
Also ziehe ich meinen Hut vor.
Das ist unser Thema. Ne? Will jetzt hier keinen wieder nerven mit integraler Planung. Aber genau das ist es.
Ja.
Am Ende ist es...
Du hättest Freude dran.
Ja, der Erfolg im Netzwerk.
Ja.
Ich war ja bei Zypli eine Zeit lang, während meiner Bachelorarbeitsphase. Das war, da keimte das auf. Das war 2009, 2010. Mit Software natürlich auch. Ja. Digitalisierung war gerade ein Stichwort. Disruption, wie auch immer. Da ging es richtig los in so Sache. Und das ist, gebe ich dir vollkommen recht. Unser Bereichsvorstand, Teamleiter etc. sind Riesennetzwerker, die treiben sich auch vielfach auf sehr guten Veranstaltungen herum. Ja. Wir hatten ja in unserer letzten Folge in der Episode 28 über verschiedene Formate gesprochen, die da im Bau existieren. Aber wichtig ist, es darf halt nicht irgendwo nur für eine verkopfte Geschichte sorgen oder nur für die Crème de la Crème. Es muss ja schon auch in die Breite diffundieren. Ne, dass man eben alle mitnimmt. Man kann von integraler Planung im Elfenbeinturm reden, aber es muss eben auch bei Baukonzernen bis in die letzten Fugen hinein.
Es muss gelebt werden.
Es muss gelebt
Digitalisierung
werden
von jedem. Ja.
Dann sag ich jetzt noch, dass ich bei Köster Barisel war.
Dann schließen wir den Kreis.
Die Trumpfe auf den Tisch.
Noch jemand bei Strabag hier?
Und
Zyplin Strabag.
Und Richard erzählt noch ein paar weitere Stationen seines Berufslebens.
Ja, ich habe mich dann selbstständig gemacht. Ich war davor beim Pumpenhersteller, auch super spannend, SHK-Pumpen, die Firma Leing, der eine oder andere kennt es vielleicht noch. 2008, 2009 gab es ja diesen Umstieg von Standard zu Hocheffizienzpumpen. Ganz interessant, weil dieses Marktsegment dann auch ein bisschen durchgeschüttelt wurde. Das war so ein schöner Momentum, wo man Marktanteile gewinnen konnte. Wir haben, glaube ich, keinen ganz schlechten Job gemacht und dann trifft einen der Fluch der guten Tag, wir wurden akquiriert. von einem italienischen, vom amerikanischen Konzern, der dann eben sich damit auch in gewisser Weise einen Marktzugang holt. Das ist ganz spannend.
Darfst du den Namen sagen?
Oh, ITT. Ja. ITT hat sich dann hinterher aufgespalten, auch in die Firma Xylem zum Beispiel. Da bin ich dann auch ein Weilchen gewesen. Aber da muss ich jetzt aufpassen. Das war der Schnitt. Nach dem Generalunternehmer Wolf von Müller kam die Entscheidung eigentlich, ich will auf die Agenturseite. Ich mach mich selbstständig, mache eine Agentur. Und hatte dann tatsächlich mehr oder weniger am Gründungstag, das war ganz spannend, sowohl Wolf und Müller als auch Leing als erste Kunden. Es war also ein softer Start. Ja. Und als dann das schwäbische Unternehmen Leing übernommen wurde von ITT, kam eben Mitarbeiter von ITT auf mich zu und sagten, okay, was du da die letzten Jahre gemacht hast, war ganz nett, kannst du das auch noch weitermachen? Für ITT in Deutschland, in Europa und oder weltweit darüber hinaus. Und so bin ich dann da reingerutscht.
Und das war im Jahr?
2008 oder 2009, 2010. Ist okay.
Ja, das hat es nicht so mit Jahren.
Nee, das habe ich ja verstanden. Ich wollte jetzt, sollte nicht herausfordernd sein. Nur, dass wir grob so im Zahlenstrahl noch unterwegs sind.
Sowas um den Dreh rum, 2010. Und dann für Xylem als auch für die Kunden europaweit unterwegs. Und dann ist so die Agentur so mit der Zeit, man verändert sich natürlich. Am Anfang war es so eine klassische PR-Agentur, das sind wir heute nicht mehr. Heute haben wir eigentlich vier Bereiche, die wir abdecken. Das ist Business Development, Marketing, PR-Kommunikation, als auch Media. Um es ganz platt zu machen, die Business Development Phase ist, wenn ein Hersteller, ein deutscher oder ein ausländisches, in Deutschland im SAK-Bereich mehr Fuß fassen will, mehr verkaufen will, mehr tun will, kommt die Business-Development-Phase, wo man sich eben möglich erstmal alles anguckt. Gibt es eine richtige Niederlassung, gibt es die richtige Vertriebsstruktur? Das ist immer ein Riesenthema für ausländische Konzerne oder ausländische Unternehmen. Vertriebsstruktur in Deutschland ist etwas speziell. Bis hin zu Produkten, entspricht den Normen und so weiter und so fort. Mhm. Wenn die Phase abgeschlossen ist, dann kommt so die nächste, die klassische Marketingphase, die 4Ps. Stimmen die Preise? Hast du die richtigen Leute? Bis hin zur Verpackung. Preisgestaltung ist auch was, Stichwort SHK, Großhandelslandschaft in Deutschland, die Verbände. Da haben wir dann auch Partner mit dabei. Kann ich sicherlich mal einen Gerhard nennen. Das heißt, erfahrene Vertriebsleute, 20, 30, 40 Jahre Erfahrung auf dem Buckel im verdienten Unruhestand, die dann eben Erfahrung und Beziehungen machen können.
SAK-Lotse?
Vertriebslotse.
Vertriebslotse.
Ich finde den Namen ganz passend.
Da kann man sich gut merken.
Auch. Ja, ist
auf
auch
jeden Fall.
Ein Lotse kommt ja an Bord und wird ja nicht der Kapitän, aber hat eben doch in gewissen Bereichen ein Fachwissen, wo der schlaue Kapitän dann mal drauf hört.
Der kennt die Untiefen.
Ganz genau. Ja? Ganz genau. Und da gibt es auch ein paar Felsen.
Ja. Ja, vielleicht reden wir da nachher noch ein bisschen.
Können wir auch noch machen. Ja?
Richard, mich interessiert sehr brennend, was du da unter dem Tuch versteckt hast. Vielleicht passt es jetzt in deine Lebensgeschichte.
Du hast bestimmt ein bisschen Durst und hast geahnt, was es ist.
Ja, gut. Wir sehen hier ein paar Eisakkus.
Die auf dem Boden. Dankenderweise an diesem sehr, sehr heißen Julitag.
Mal sehen wieder Eisakkus. Mal wieder heiß,
ja. Also das geheime Geschenk. Es war ja
da danke, dass du das anmoderierst. Hat jemals einer unserer Gäste das geheime Geschenk anmoderiert?
Nein.
Dann moderier doch bitte einfach weiter.
Dann sagst du mir, was ich vergessen habe. Also das geheime Geschenk. So wie ich die Aufgabe verstanden habe, sollte es ein verköstbares Geschenk sein. Auch mit dem kleinen Hinweis auf kostbar. Es sollte auch was mit der Lebensgeschichte und oder mit mir oder der beruflichen Sache zu tun haben.
Ja, schöner kann man das nicht sagen.
Dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast und hören uns nächste
Woche. Wir sehen uns dann.
Richard hat alle Podcasts
dann
gehört.
Würde ich sagen, das Tuch muss gelüftet werden.
Fangen wir mit dem ersten an. Für dich, Jörg, ist es wahrscheinlich keine große Überraschung. Es ist jetzt nicht der Gipfel der Kreativität für einen, der aus Esslingen kommt, eine Flasche Kesslers.
Boah, der perlt ja richtig. Ja.
Und ich habe auch gelernt in dem letzten Podcast, dass es spannend sein muss, wenn du Flaschen öffnest.
Ja.
Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, natürlich. Das mache ich sehr, sehr gerne. Also da bin ich satt
und fest. Er macht es gerne, aber
jetzt komm. Jetzt tu mich nicht immer so.
Es gibt, ich sag's noch einmal, es gibt Gründe, warum es davon kein Instagram-Video gibt. Aber wir können das heute gerne ändern.
Also
mach langsamer. Wir müssen hier noch die Kamera einschalten.
Mach ich
unsere Freunde wollen wissen, wie du die Flasche öffnest.
Zu dritt eine Flasche Sekt.
Da kommt ja noch was.
Bei 35 Grad im Schatten.
Ja. Schönes Wetter heute.
Das wird lustig. Es zischt.
Das kann man schöner nicht machen.
Es zischt und qualmt, aber die Flasche ist ja wunderschön. Ist sie kondensiert? Richard, gibst du mir kurz?
Ist ein bisschen eine Herausforderung.
Ein Gläschen. Na, gib mir die Gläschen her.
Mal das kalt zu halten bei den Temperaturen. Mal gucken, ob es funktioniert.
Funktioniert gut.
Der Hintergrund davon ist, als Esslinger ist es eigentlich ein Kästler-Sekt, fast ein Muss. Ich habe es auch schon in Hamburg und Berlin gesehen, aber es ist, glaube ich, eine sehr regionale Sache.
Ja.
Die älteste Sektkellerei Deutschlands, 1820, 26, irgendwo steht es drauf.
1826.
Das siehst du. Also fast ein Treffer.
Danke, dass du was durchreichst. Sehr lieb von dir.
Und ein Sekt an sich, wie gesagt, ist jetzt nicht das super kreativste Mitbringsel, vor allem auch für eine Marketingagentur, aber genau das fand ich ja spannend. Wir haben es oft auch mit Produkten zu tun, die sind auf den ersten Eindruck nicht die Gipfel der Kreativität und die absolute Weltneuheit. Aber wenn man dann tiefer schaut und sich die Sache mal genau anschaut, dann entdeckt man meistens schöne Geschichten und es ist auch ein Teil von unserem Job.
So, dann lass mal Pling machen.
Haut mir das Glas aus der Hand.
Halt doch fest. Das Mikro ist heute ziemlich im Weg. Aber mit Kessler habe ich nur positive Erinnerungen.
Absolut.
Wir haben bei Kessler in Esslingen geheiratet, meine Frau und ich. Und ja, schöne Sektführung gemacht, Sektverköstigung.
Also der Marktplatz.
Allein das ist immer eine schöne, positive Geschichte.
Mhm. Ja.
Jägergrün.
Jägergrün.
Halali.
Ja, normal. Rosé ist eigentlich auch nicht schlecht, aber ich dachte... Für euch, der Jäger.
Kleine Werbung bei Kess, kommt fast alles. Oder eigentlich alles trinken bei denen. Alles, gell? Ja. Lohnt sich, wer mal in Esslingen am Neckar Station macht, da lohnt sich eine Kellereiführung. Eine kleine Sektprobe kann ich nur jedem empfehlen. Gibt ein paar klassisch schwäbische Butterbrezeln dazu. Da kann man einen wunderbaren Nachmittag in Esslingen verbringen.
Samstagvormittag für den Markt.
Das würde ich nicht empfehlen. Nee?
Warum
das sind die Berufsalkoholiker.
Okay. Aus Esslingen. Dann sage ich nicht, dass ich dort war.
Freunde. Jeden Samstag.
Aber ja, ich muss auch danke dafür, weil ich einwerfen muss, dass mir die Marke gar nichts sagt. Mhm. Und der eine oder andere weiß ja, dass ich ja auch eine Weinvergangenheit habe. Und also ich war mal Weinhändler. Ich sag das nochmal nebenbei, Freunde, dass hier nicht komisch klingt.
Das kann jeder sagen.
Und ja, aber ich habe es auch gemacht. Und nee, Kessler nie gehört. Und umso schöner, dass ihr hier was Regionaltypisches nie gehört. Und umso schöner, dass ihr was Regionaltypisches
ja
präsentiert. Und dann noch Jägergrün ist dann noch eine Ausbaustufe wahrscheinlich.
Richtig.
Irgendwas sehr ja schön.
Es ist Hochgewächs gibt es noch. Es ja gibt den Kessler Gold. Was gibt es denn noch? Den Rosé, was du angesprochen hast. Die vier kenne ich jetzt aus dem Stegreif.
Auch aber das lässt tief blicken, Herr Gamperling.
Ja, wir waren da öfter. Das weißt du, ich habe in Esslingen studiert.
Ja.
An der Hochschule und so weiter. Meine Gattin kennengelernt, dort geheiratet, eine Zeit lang gelebt, ne, im gleichen Ort, wo du wohnst, Richard. Wir waren da quasi Nachbarn, fast.
Nur mit dem Zeitunterschied.
Genau, richtig. Ja. Zeitlich versetzt. Von daher, das wundert mich jetzt wirklich, Dietmar, dass du den Kessler nicht kennst. Aber
dafür machen wir diesen Podcast.
Frei von Grobstrick.
Genau. Dafür machen wir diesen Podcast.
Beseitigt auch das Unwissen.
Also ich habe jetzt nicht das Weinwissen, was du hast, Dietmar, aber mich hat es dann immer interessiert, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Sekt und einem Champagner? Und dann habe ich mir sagen lassen, dass der Gründer von Kessler, ich hoffe, das stimmt jetzt alles, ist dünnes Eis, dass der Gründer eben in den 1820er Jahren aus Frankreich zurückkam, der eigentlich Champagner gemacht hat und mehr oder weniger den Champagner in Deutschland eingeführt hat. Man durfte ihn aber nicht Champagner nennen, Herrschutzbegriff.
Doch, bis zum Ersten Weltkrieg schon, dann haben wir das Recht verloren.
Siehst du, der war doch, ist gut, dass Fachmann am Bord ist.
Der war doch bei der Witwe Clicquot, bei der Wölf Clicquot.
Genau.
Ja, weil jetzt mal, also schön, dass wir hier über SAK-Themen reden, Freunde.
Ja,
ich bedrifte ab. Dazu gibt es bei Arte in der Bibliothek gibt es Carambolage, gibt es einen 5- oder 6-minütigen Film, der fantastisch ist, wo erklärt wird, dass die Franzosen einen sehr guten Champagner machen konnten, aber keinerlei kaufmännisches Talent hatten. Mhm. Und es gibt Gründe, warum die Marken Deutz, Heidsieck und auch, jetzt ganz tapfer sein alle Franzosen,
Kessler.
Es heißt Bollinger und nicht Bollinger, weil der Mann war auch Deutscher. Und genau, was du gerade gesagt hast, ganz viele sind rübergegangen, haben diese Champagnerhäuser erst groß gemacht über ihre kaufmännischen Expertisen, so wie wir sie heute eigentlich kennen. Und das sind, das waren alles Deutsche, wie man auch am Namen sieht. Mhm. Und es ist absolut denkbar, dass Herr Kessler dann zurückkam ja und die Tradition dann hier wieder begründet hat.
Ja. Wie das Verhältnis zu Wölf Clicquot war, weiß ich nicht mehr.
Ich auch nicht.
Das ist die Führung zu lang her.
Naja, die Witwe, Wölf ist ja Witwe,
richtig.
Die Witwe ja Clicquot genau brauchte ja einen Kellermeister. Und da kann durchaus sein, dass das der Herr Kessler ja war.
Genau.
In den Shownotes erfahrt ihr mehr.
Wir verlinken auf die Museumswebsite. Ja,
waren wir eigentlich hier, waren wir ein SAK-Podcast?
Ja, ja.
Oder waren wir ein Champagner-Podcast?
Eine wichtige Station von
Richard. Super schön. Also vielen, vielen Dank, Richard. Großes Kino.
Der Gedanke abschließend dazu, bevor es hier ganz zum Sekt-Podcast ausartet.
So what?
Ist eben für mich als Nicht-Weinkenner der Unterschied Sekt Champagner. Dann lernt man das. Wunderbar. Ist eigentlich das man verzeihe mir alle dasselbe genauso in lecker. Und dann muss ich vorgreifen zum zweiten Geschenk, aha, das jetzt hier gelüftet wird. Dann,
tada!
Das ist jetzt die groß gespannte Analogie zum SHK-Markt. Das ist ein Franciacorta. Das heißt, ganz platt gesagt, das ist der Schambus oder der Sekt aus ja Norditalien. Und das haben wir auch in der Branche immer, dass wir in jedem Land eigentlich dasselbe haben, aber doch anders. Das heißt, ich habe jetzt meinen Champagner in Frankreich, dort gilt die gleiche Physik wie hier, dort gibt es auch warmes Wasser und Heizung, hast du nicht gesehen. Was dort ein Champagner ist, ist bei uns ein Sekt und in Norditalien eben, Veneto Prosecco kennt man eher, aber das ist eher aus der Lombardei-Region, das mhm ist der Franciacorta. Ich glaube, der ist dann aber erst irgendwann Mitte 1900, musst du mir wieder sagen, Dietmar, Mitte, Ende 1900 sind die da erst draufgekommen. Wein, Italien, wissen wir alle.
Na, ich denke, dass es auch, dass sie das gleiche Problem hatten, weil ja es hieß einfach europaweit Champagner
ja
und mit dem Versailler Vertrag war es halt rum Und ich denke, und wir haben ja dann vom Secco das Wort Sekt abgeleitet. Aha. Und auch die Italiener mussten sich was überlegen. Wobei wir ja heute den Secco kennen, aber der Secco ist ja ein Schaumwein und kein in der Flasche vergorener. Alles Weitere dann nicht in den Shownotes.
Und das ist, ich finde es toll, dass es heute so ein bisschen eine ganz andere Route nimmt.
Ihr kriegt doch euren Auftritt, ja. Jungs. Macht euch keinen Kopf mehr.
Aber Sie sagen, in unserer Branche ist ja relativ nah verbunden oder eng verzahnt auch mit Norditalien. Ja. Wir haben ja sehr viele extrem gute Hersteller, speziell Norditalien zwischen Mailand, Venedig, Brescia, wie sie alle sitzen. Und dann geht man auch immer hin, oder wenn wir eben in dieser Business Development Phase italienischen Unternehmen helfen, nach Deutschland zu kommen, das sind dann auch immer oft die gleichen Fragen, Sachen. Mit der Zeit merkst du, okay, das ist kein Sekt, sondern Franciacorta. Verstanden, wo ich ansetzen muss, das ist dasselbe. Same, same, but different. Mhm. Ja. Deswegen die Gastgeschenke.
Hey, cool.
Fantastisch.
Also nicht nur irgendwelche Flaschen, sondern auch gleich mit dem SHK-Kontext.
Ich habe mir überlegt, ob ich euch ein paar verschiedene Flaschen gutes Wasser mitbringe. Mhm. Weil Wasser zieht sich auch durch mein Leben eigentlich. Aber dann hat es wieder geheißen, der Schwabe kommt hier mit 5 Fläschchen Wasser
wunderbar.
An.
Wunderbar. Dem Schwaben wäre das nicht aufgefallen. Ich hätte vielleicht kurz gesagt, was
wir hatten
das?
Eine Bierreise auch schon mit der Beate Schmidt-Menig von Ökofeen. Das
habe ich gehört,
auch sehr gut. Wirklich sehr, sehr interessant, einfach ihre beruflichen Stationen, die sie da abgearbeitet hat. Und die Frage ist ja, wie Italien war, da geht es wirklich namhafte Firmen, wenn ich da an Calefi denke, aber auch im Wärmepumpenkontext, die Clivet etc. Das ist ja nicht immer einfach für die, hier Fuß zu fassen.
Nee, es sind aber meistens gleichen, ja, ich will nicht Fehler sagen, aber es sind eigentlich doch Fehler, die gleichen Fehler, die am Anfang zumindest im Kopf machen. Mhm. Italien an sich, ich war ja, weißt du ja, 10, 12, 15 Jahre lang extrem regelmäßig in Italien, bin heute noch sehr oft dort, aber es gab extreme Häufungen. Norditalien ist sehr ähnlich zu uns. Ja, es ist eine Nummer hübscher, eine Nummer schöner, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber es ist mittelständisch geprägte Unternehmen. Es gibt Großhandelslandschaften, es ist sehr zentraleuropäisch, Blue Banana, Stichwort, ne? Ökonomisches Powerhouse, da ist richtig was gebacken.
Was ist Blue Banana? Ich habe noch nie gehört.
Das ist diese Theorie, wenn du nachts aus dem Weltall auf Europa guckst, dann siehst du von Südengland über Holland, Belgien, Deutschland, Ruhrpott, Bayern, Baden-Württemberg bis nach Norditalien die blauen Lichter leuchten, wie eine blaue Banana.
Okay.
Und da hast du eben dahinter deine wirtschaftliche
geht das Licht
Kraft.
Aus.
Ja. Alles andere ist ein bisschen dunkel. Ja.
Genau, du hast diesen Bogen, der endet in Norditalien. Ja. Und dann hast du so die Hauptindustriestandorte in Europa.
Ja. Und wir haben Hersteller in Norditalien. Es ist ja manchmal so ein bisschen so fast eine deutsche Arroganz. Ja, made in Germany, made in Italy, das ist immer noch da. Aber das ist falscher, könnte es nicht sein. Man läuft in Italien zwischen Weinbergen oder am Gardasee, am Fuß von dem Berg wunderbar, in Urlaubsstimmung in eine Halle rein. Und da schlackerst du mit den Ohren, was da für Automaten, Halbautomaten, Roboter rumstehen vom Feinsten. Wir merken auch seit Corona, dass Italien aus deutscher Sicht viel mehr im Kommen ist. Stichwort Lieferketten, Fernost. Italien ist halt doch nur über den Brenner, wenn er gerade nicht wieder Baustelle hat. Aber das heißt, Norditalien, deswegen auch diese Franciacorta-Sache, wir haben die ganzen Hersteller, die du aufgezählt hast.
Da gibt es noch ein paar mehr, logischerweise.
Einige mehr. Und was die halt oft haben, ist, in Italien funktioniert der Markt ein bisschen anders. Ein bisschen, würde ich sagen, nicht lockerer, bürokratischer tatsächlich. Aber sie haben eine Großhandelslandschaft, sie haben eine sehr ausgeprägte OEM-Struktur. Und OEM ist dort schon ein Unternehmen ab 3 Mann, was bei uns ein Fachhandwerker wäre. Ja. Mhm. Das heißt, diese Vertriebswegtreue, diese strikte Vertriebswegeinhaltung, die tatsächlich fast typisch deutsch ist, die gibt es dort nicht. Und den Fehler machen ausländische Unternehmen gerne, dass sie eine Multivertriebsstrategie ansetzen. Und wir haben übersimplifiziert in Deutschland eigentlich eine Entweder-Oder-Entscheidung. Du nimmst entweder diesen Vertriebsweg oder den anderen. Keine Regel ohne Ausnahme für Supermarken, für etablierte Marken, aber für Neueinsteiger ist es sicherlich der schönste Fehler, den du machen kannst. Mhm. Und der tut lange weh.
Mhm. Und es ist dein Job dann im Bereich Business Development, da aufzuklären, an die Hand zu nehmen oder auch mit dem besagten Lotsen, die Untiefen auszuloten und zu umfahren. Kannst du da Beispiel machen, ein konkretes?
Es gab zwei, drei Beispiele. Ein Hersteller, vorher mit der Firma Lying erwähnt, wo ich dann passiv nachhinein an Bord kam. Ein amerikanischer Konzern, der sein bisheriges Headquarter in Norditalien hatte. Die haben sich mehr oder weniger den Marktzugang gekauft. Das ist natürlich eine einfache, schnelle, aber risikoreiche Variante, Merger Acquisition. Und dann kommst du da rein, hast das Know-how gleich dabei, hast den Vertriebszugang. Das heißt, das ist eine Variante. Man kauft sich in den Markt ein über Technologie und über Zugang. Das Zweite, was es gibt, was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel eine Partnerschaft. Das italienische Unternehmen RBM ist hier weniger bekannt, sehr groß in Italien, sehr groß in Frankreich, relativ viele Komponenten. Wir sind nur ausschließlich für den Bereich Magnetitfilter zuständig und haben dort eine Partnerschaft mit der Firma Orben gegründet. Mhm. Das heißt, ganz komplementäre Produktsachen, man kann sich zum Teil Kosten teilen. Für den Fachhandwerker als auch für den Fachgroßhandel gibt es ein wunderbares, schönes Sortiment, dass es schlüssig und rund ist und beide Unternehmen profitieren davon. Mhm. Und eine andere Variante wäre eben, dass man jemanden von der Pike aufhilft, in den deutschen Markt zu kommen. Da gibt es dann auch immer die klassischen Sachen über eine Handelsmarke, zum Beispiel beim Fachgroßhandel oder über die eigene Marke. Mhm. Der Königsweg ist immer so die Mitte. Mhm. Ja, oder beides.
Ja. Ja, es ist interessant, weil Italien natürlich schon auch geprägt ist, war ja ein Stichwort von hydronischen Systemen und bei manchen Produktbereichen auch, also Schlammabscheider war Thema, auch Thermostatventile und so weiter oder spezielle Armaturen, Gruppen für Wärmepumpen, ich denke da gerade so an Calefi, sehr, sehr coole Produkte baut, die es ja eigentlich nur dort, korrigiere mich, nur dort gibt. Na, und da ist ein Riesenbedarf da und da frage ich mich eben, ob das beim Handwerker draußen auch bekannt ist, wo da die Kompetenz eigentlich steckt. Ne? Weil es wird immer so runtergebrochen, nur auf ein Lieferantenverhältnis, finde ich eigentlich schade.
Ja,
ich finde,
schade.
Diese Urmarke, also der Hersteller an sich, sollte ja auch präsent sein. Mhm. Würde ich mir wünschen, ne, dass ich nicht sage, oh, ich baue da irgendwas ein, das gehört zu sogenannten Peripherie bei hydraulischen Systemen, sondern es ist ein wirkliches, ja, ein kostbares Gut irgendwo, wie jetzt deine Francia Corte hier.
Auf den zweiten Blick kommt dann die Geschichte.
Ja. Aber das sind ja genau diese Stufen, die Richard eben auch schon genannt hat. Ne? Also erstmal musst du überhaupt verstehen, wie der deutsche Markt funktioniert. Und ich habe das beim amerikanischen Hersteller gemerkt, ja, dass das überhaupt, dass das extremst erklärungsbedürftig war, wie wir funktionieren. Ja. So, und dann kriegst du zu hören, ja, wir haben das Produkt in 80 Ländern oder 120 Ländern der Welt eingeführt. Warum sollen wir jetzt dreistufig oder mit einem technischen Außendienst in den Markt reingehen? Das haben wir 120 Mal nicht gebraucht. So, und das ist Stufe 1 und Stufe 2, das hast du gerade angesprochen, dann wirklich den Leuten auch zu erklären, dass dieses Produkt, was sie nicht kennen, oder wo sie den Namen nicht kennen, dass da aber Qualität, Leistungsfähigkeit, Know-how dahinter steckt. Und das ist ja definitiv die zweite Stufe, damit dann der geneigte Heizungsbauer auch versteht, ich kenne die Marke vielleicht oder ich kenne die Marke nicht so lange, wie ich vielleicht das deutsche Pendant kenne, aber die haben Kompetenz und die können das. Und das ist ja die zweite Stufe, um die Richard sich kümmert.
Also es ist,
du kannst mir mal widersprechen.
Nein, um Gottes Willen. Ich gebe dir da 100% recht. Ich hab für Xylem das Marketing im Bereich Haus- und Gebäudetechnik ein paar Jahre weltweit gemacht, für, ich glaube, 110 Länder. Natürlich die nur in 110 Ländern gearbeitet, aber auf dem Papier.
Nein,
Respekt. Man kommt da schon rum und was alle gemeinsam haben ist, jedes Land sagt über sich, bei uns ist es aber anders. Bei uns ist es ganz speziell. Deswegen dieser Francia Corte und Sekt und Champagner. Ja, ist speziell, aber wenn wir jetzt mal ganz großzügig sind, ist es doch ähnlich. Aus meiner Warte, vielleicht bin ich da auch irgendwie subjektiv vorgefärbt, gibt es tatsächlich ein Land, wo es wirklich anders läuft und das ist Deutschland.
Danke, ich dachte, du fällst mir zurück.
Und es hat viele Vorteile, es hat auch ein paar Nachteile. Ich meine, wir sind alle lange in der Branche, seitdem gibt es die Diskussion über die Fachschiene. Man sieht sehr viel, ich sehe mehr Vorteile als Nachteile. Ich bin also tatsächlich auch ein Verfechter dafür. Es geht da schon los. Wie übersetze ich zum Beispiel ein SHK, Anlagenmechaniker, Fachhandwerker, einen Klempner, nenn es wie du willst, ins Englische? Ne? Plumber, Installer, Contractor suchst du aus. Nichts davon passt.
Ein Pipefitter.
Ja, nichts davon passt, weil alle irgendwie anders sind. Wenn du dich in Amiland rumtreibst und dann ist halt, wenn die von Heating reden, dann musst du schon Hydronic Heating sagen, weil der denkt an die Klimaanlage, der denkt an die warme Luft und der Kollege, der das Wasser zusammenstöpselt, hat vorher Gardena zusammengebaut. das ist nicht unser Anlagenmechaniker. Um den mit dem Plumber zu bezeichnen, das muss man auch merken, wenn man mit amerikanischen Konzernen spricht und dann merkt man am zweiten Tag, Kollege, wen meinst du mit Plumber? Ich meine hier einen, der Ahnung hat. Und ich meine hier nicht einen, der aus einer Bohrholpampe ein Gardena-Rohr irgendwo hinlegt und von Zirkulation noch nie was gehört hat. Das heißt, diese duale Ausbildung vom Handwerk, ich glaube, wir unterschätzen das, wie wichtig und wie gut das in Deutschland ist, im Vergleich international, als auch unsere Großhandelsschiene, die wirklich einen guten Job macht und die Verzahnung zueinander. Das ist sehr eng. Es ist diese Entweder-Oder-Sache, wo ich vorher meinte, wo es in Deutschland ist, wo viele Ausländer nicht verstehen. Hör mal, ich mache einen Online-Shop und mache ein bisschen Großhandel und dann verkaufe ich noch bei Amazon. Nee, Kollege, so geht das nicht. Du machst eine Partnerschaft oder du lässt es. Mhm. Ja. Also, und das ist in anderen Ländern deutlich, ich nenne es mal flexibler, klingt schöner, als ich es meine.
Ja, also das Thema Anlernen oder so. Duales Ausbildungssystem sehe ich genauso. Das ist nicht immer gewertschätzt. Wir hatten immer die Diskussion auch im akademischen Berufsweg, ne? Und eben die auch im SAK-Anlagenmechanikerbereich das duale System, was Vorteile hat. Aber da fehlt mir, das ist vielleicht auch ein kleiner Appell, einfach immer noch die Wertschätzung. Ne? Absolut. Meister versus Absolut. Bachelor. Ja. All das sind Themen, die uns immer noch bewegen und da gehört auch politisch was hin. Es soll ja mal sehen, was die neue Regierung in die Richtung macht, gestärkt werden. Da ist auch was drin, Musik drin in der Richtung. Aber beim Thema Vertriebsschiene, dreistufig versus zweistufig, du sprachst ja von Vorteilen beim dreistufigen Vertriebsweg. Es gibt natürlich auch den Vorwurf, es ist kostspielig, weil viele, viele kleine Rädchen in Anführungszeichen auch verdienen wollen. Das ist ein Hauptvorwurf im Grunde. Wie würdest du da dagegen argumentieren?
Pauschal gar nicht dagegen. Die wollen alle mitverdienen, die müssen alle mitverdienen, weil sie, wenn sie Leistung im Bereich der Wertschöpfungskette bringen, dann haben sie jedes Recht mitzuverdienen. Das ist die Verteilfunktion, wenn wir beim Großhandel bleiben. Ja. Zum Beispiel die Verteilfunktion, die überall Erhältlichkeit, als auch die Finanzierungsfunktion wird oft vergessen. Ja. Beratungsfunktion, ja, Großhandel hat einen Außendienst, aber das ist nicht seine alleine Hoheit. Das muss auch der Hersteller leisten, das muss auch der Handwerker leisten. Es gibt auch Segmente, wo ich sage, da passt meiner Meinung nach der dreistufige Vertriebsweg jetzt nicht mehr wirklich. Ich sag's mal ganz deutlich, wenn ich meine Armatur, meinen schwäbischen Wasserhahn in der Küche wechseln muss, da gehe ich nicht in eine Ausstellung, guck mir welche an, mache einen Termin beim Handwerker, lass den kommen und wechsel den Wasserhahn in der Küche. Bei aller Liebe, das passt nicht mehr ins Jahr 2025. Mhm. Aber da ist der ganze andere Bereich ist so komplex geworden, wo die Beratung und eben auch der Service im Nachhinein so wichtig ist, dass das, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel von Industrie, Großhandel und Fachhandwerk da einwandfrei ist.
Du kennst dich ja, deswegen frage ich so blöd, im Bereich der Handelslandschaft schon ziemlich gut aus. Also für meine Begriffe bist du immer der erste Ansprechpartner, an den ich da denke, wenn wir eine Handelsthematik haben. Und im Verlag, ne, da kennen wir uns natürlich auch her, im Heizungsjournal Verlag, und du habt den SAK-Karten gegründet, ein Webshop, wo es, wie der Name schon sagt, Landkarten gibt aus Deutschland und auch die Dachregion, wo eben verschiedene Händler, Handelsgruppen, Verbünde, Einkaufsverbünde gelistet sind. Ich habe am Anfang gedacht, die spinnen. Was macht der Richard da? Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Es scheint da wohl aufgrund dieser heterogenen Vielfalt, die es da gibt in Deutschland, einen Bedarf zu geben, dass man da wirklich durchblickt, ne? Lotsenmäßig.
Ist ja die schöne Ironie, ne? Dass Informationen über den dreistufigen Vertriebsweg über einen Online-Shop vertrieben werden. Ja.
Genau, ja. E-Commerce.
Ja. Aber in aller Kürze.
Das ist doch verrückt, wie viele Handelsgruppen es da gibt. Also ich bin jetzt mal ganz flapsig.
Deswegen ist es ja auch eine geldwerte Leistung, dass er das aufbereitet.
Aber hallo,
ja.
Definitiv. Und der Verlag,
wenn's nur drei gäbe, dann
profitiert ja auch davon. Aber ich finde es für diesen Ausdruck, ein Wahnsinn.
Ja, Dankeschön. Also es ist eigentlich ein Spickzettel. Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen als Branchenstandard etabliert. Der Gedanke ist, es ist keine vollumfassende Studie, die in die Tiefe geht, die 200 Seiten hat und die 5.000 Euro kostet, sondern es ist wirklich ein Spickzettel. Entweder als Poster an der Wand oder Rein zufällig liegt sie am Tisch. Ja. Zusammenfaltbar fürs Auto, für den Außendienst, für die Laptoptasche, was auch immer. Mhm. Es ist die schnelle Info für Vertriebs- und Marketingmitarbeiter, um zu sehen, welches Großhandelunternehmen ist in welchem Verband. Die Verbände, die gibt es schon lange. Die haben an Wichtigkeit und als auch an Wert gewonnen. Die machen auch immer mehr in der Wertschöpfung. Wunderbar. Das heißt, im Alltag auf Herstellerseite muss ich eigentlich wissen, welches Unternehmen, welcher Großhändler gehört vielleicht zu welchem anderen Großhändler. Vielleicht fährt er noch eine Zwei-Marken-Strategie, Drei-Marken-Strategie. Aber vor allem, in welchem Einkaufsverband ist er drin. Und dann haben wir am Anfang nicht nur positives Feedback gekriegt, allein schon die Vokabel Einkaufsverband lässt sich vortrefflich drüber streiten. Es ist übersimplifiziert. Manche sind Zusammenschlüsse, manche machen nur Delgredere, manche sind ein Zusammenschluss familiengeführter Einzelunternehmen, was ich ganz klar als ein Unternehmen bezeichnen würde, ich nenne jetzt keine Namen. Da gibt es aber verschiedene Ausprägungen. Das sieht man schon, der Begriff Handelsmarke ist mal eine Exklusivmarke, mal eine Partnermarke, mal was auch immer, mal ist ein Hersteller.
Ja, ist das, Richard, ich dränge dich ein bisschen zum Statement.
Dräng mal.
Ist das gesund?
Was?
Dieses Verschleiern, dieses bewusst Aufdröseln, Zerlegen, wiederum zusammenfügen. Ich finde es ziemlich schleierhaft. Und da spreche ich mit den Worten auch Außenstehender. Also wenn Leute nicht im SAK-Bereich sind, ja, ne, und man nennt das Wort Großhandel, ja, da winken die schon immer ab, ja, und sagen, ach, der Fachgroßhändler. Ja. Ich finde es, ja, schon ein bisschen, ich übertreibe es mal, ein bisschen mafiös.
Nein. Es ist der Klassiker. Reaktion und Gegenreaktion. Es gibt einen, vielleicht zwei, manche mögen sagen drei sehr große Player. Fangen wir andersrum an. Es gibt ein, zwei, ich würde sie monolithische Unternehmen bezeichnen. Das heißt, es gibt einen Entscheider on top und egal wie die juristische Struktur ist, wollen wir uns gar nicht drauf einlassen, dann kann die Entscheidung durchrieseln bis ins letzte Haus. Das gibt's. Mhm. Dann gibt es eine Vielzahl unabhängiger Familienunternehmen und die müssen auf so einen Druck reagieren. Und die reagieren durch Zusammenschlüsse. Und diese Zusammenschlüsse sind diese Verbände. Die haben alle verschiedene, nicht alle, aber es gibt verschiedene Integrationsstufen. Der eine hat einen gemeinsamen das ERP-System, die haben ein gemeinsames Lager, die fahren sogar die gleiche Marke, die haben die gleichen Showrooms und so weiter, wie auch immer. Jeder Club hat seine eigenen Vorteile, hat auch die eigenen Nachteile. Die versuchen zusammen zu agieren, gleiche Konditionen zu machen, Vorteile rauszuholen, Kosten und Synergien zu heben. Also Kosten, nicht Kosten heben, sondern Kosten zu teilen und Synergien zu heben. Mafiös würde ich das in keinster Weise nennen. Es gab ja diese bösen Berichte, ne, vom Klo-Kartell vor ein paar Jährchen. Es gibt immer schwarze Schafe. Es waren aber auch keine schwarzen Schafe, by the way. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wäre ich ein SAK-Fachgroßhändler, müsste ich genauso reagieren, wie ich ein Gemüse- oder Lebensmittelhändler wäre. Du musst auf die Marktumstände reagieren. Ja. Und ein Zusammenschluss von Unternehmen, die eine ähnliche Kultur haben, familiengeführte mittelständische Unternehmen, die sich zusammentun, um ihre Stärken eben aufzuaddieren, daran ist nichts Falsches.
Okay. Schade, konnte ich nicht in die Ecke drängen.
Noch nicht.
Wir sind auch kein True Crime Podcast.
Aber so ein bisschen, die Vibes hat er schon an der Stelle.
Sekt und Krimi, alles dabei.
Ich bin da außenstehend. Ich kenne mich da im Fachhandelsbereich, ich kenne mich da super schlecht aus. Deswegen sitzt der Richard hier, der da uns einen spannenden Einblick heute gibt in seine Arbeit, aber auch im Bereich der SAK-Karten. Welche Veränderungen stellst du da fest? Du machst das ja schon ein paar Jährchen jetzt und gibt immer überarbeitete Datensätze jetzt auch. In 25, wenn ich es richtig weiß, gibt es einen neuen Wurf, eine aktualisierte Fassung des Ganzen. Siehst du da irgendwelche größere Veränderungen?
In Deutschland geht der Konzentrationsprozess weiter. Das heißt, es gibt kleine, gerade aktuell ist wieder ein Großhändler auf der Kippe, der dann aber in der Regel von anderen Großhändlern übernommen wird. Mhm. Das heißt, nicht alle Standorte, nicht alle Arbeitsleger, auch nicht alle Mitarbeiter. Aber dieser Konzentrationsprozess ist da. Es gibt diese Großunternehmen, diese monolithischen, wie ich sie mal nennen würde, die in immer weitere Bereiche gehen, unter anderer Flagge, als Herstellerflagge und so weiter.
Du sagst monolithisch, nicht Monopol.
Monolithisch. Monopol würde ich nicht sagen. Nein, das trifft es auch nicht. Ja, okay. Also das heißt, der Konzentrationsprozess geht weiter. Es gibt immer wieder Unterverbände, nenne ich die auch, ein bisschen übersimplifizierend, Verband, Unterverband, die dann wechseln. Das ist dieses Jahr nicht passiert, aber es ist immer wieder passiert. Es gab Zusammenschlüsse von zwei Verbänden, die sich dann wieder getrennt haben. So was Großes in Anführungsstrichen ist das letztes Jahr nicht passiert. Was ein bisschen Unruhe will ich nicht sagen, aber was spannend beobachtet wird, ist die ganze Sache um BME, SHK Deutschland, was sich da im Norden an der Küste entlang weiterentwickelt, die noch in Verbänden sind, wo man sich schon fragt, passt das noch, passt das nicht.
Wer ist BME?
Das ist Building Merchant Europe, in aller Kürze der irische Baukonzern CRH vor, hau mich blau, ich bin nicht gut mit Jahreszahlen. Ja. 7, 8 Jahren hat sich mehr oder weniger aufgespalten. Es gab ein Kapital und dann hat es in Holland ansässig, Wuslichen glaube ich auch noch mit drin, in Holland ansässig BME gegründet, die relativ viele Großhändler, also SHK-Großhändler, als auch Baustofffachhändler übernehmen in Deutschland, vor allem auch in Benelux. Ich glaube, sie haben auf ihrer Website auch ein Ziel. Ich glaube, 10, 20 Unternehmen im Jahr wollen sie übernehmen. Also die Pace haben sie auch ein bisschen. Da entsteht ein relativ zuschaubar ein neuer großer Player, okay, das spannend werden kann, der auch traditionelle deutsche Unternehmen übernommen hat und die jetzt auch langsam gerebrandet werden unter einer Marke, unter einer Flagge segeln.
Sind das auch so Generationsthemen? Also es kommt mir jetzt so ein bisschen ähnlich vor zum Thema im Handwerk, ne? Also Handwerker X mit 8 Leuten, SAK, findet keinen Übernehmer oder aus der eigenen Familie eine Übergabe, die nicht stattfinden kann aus Gründen, wo es eben Leute gibt von extern, Geldgeber, die sich da einkaufen. Wir hatten vor einiger Zeit über solche Anbieter auch gesprochen. HomeServe ist ein so ein Name, der sich da einkauft in Firmen. Dinge behält, also auch angestellter Geschäftsführer dann macht und so weiter, aber wirklich ein Handwerksbetrieb als Investitionsobjekt
sieht.
Und das kommt mir sehr ähnlich vor.
Das ist sehr ähnlich. Dietmar, du hast es vorher auch gesagt, die amerikanische Art Geschäfte zu machen. Wenn ich jetzt wieder sehr vereinfache, ein familiengeführter Fachgroßhändler in Deutschland hat vor 50, 100, 150 Jahren, suchst du aus, in der Garage angefangen. Vielleicht war er mal Handwerker, hat er mal einen Öltank zusammengeschweißt, hat dann einen zweiten noch verkauft und ist über die Jahre im Großhandel entstanden. Aus der Garage zum Unternehmen. Die amerikanische Variante ist oft anders, vom Konto in den Markt. Das heißt, man sucht sich eben Marktsegmente, die wachsen, investiert dort, kauft sich das Know-how, die Wissen, das ist nicht schlecht, das um Gottes Willen, kauft sich eben diesen Markt. Das heißt, BME hat sicherlich keinen Gründer in der Garage, sondern eher ein Kapital, der zielstrebig in einem Wachstumssegment, das heißt Handel, investiert wird. Ganz, also wir haben ja auch andere Player, wenn wir in die Alpen gucken, da gibt es ja auch Frauenthal-Gruppe, die dann strategisch investiert hat, eben im Bereich Haus- und Gebäudetechnik. Das sind einfach andere Firmenhistorien.
Das ist ja gang und gäbe.
Genau.
Wir denken an den Wärmepumpenmarkt als bestes Beispiel, wo sich vielfältige, ganz große Quereinsteiger auch tummeln.
Ja. Na, sich aber einkaufen. Hier ist noch eine andere Situation, weil wir haben jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren, vielleicht auch seit 200 Jahren die Diskussion, brauchen wir den Großhandel noch? Und wir haben jetzt Leute, die aus anderen Ländern kommen, die das als ein Geschäftsmodell sehen, mit Zukunftsgewinnpotenzial und bauen jetzt hier Strukturen auf, von denen manche von uns glauben, dass die überholt sind. Mhm. Und das finde ich diese starke Geschichte. Wenn du erzählst, dass, wie gesagt, aus dem Ausland Investoren kommen, die Großhandelskolumngarate zusammenbasteln.
Ja, die sehen wahrscheinlich auch das Umfeld SHK im Speziellen.
Ja, aber du musst mir jetzt nicht widersprechen, wir haben ja die Situation, dass viele sagen,
oder Francia Corte?
Ja, mach mal auf, bevor.
Den nehmen wir mit. Die sehr schön.
Ach so, aber,
wir hauen die Flasche da hinten.
Wir können die nicht trinken. Richard, vergiss es. Bei den Temperaturen, da bist du weg vom Fenster.
Das ist ein gutes Argument.
Nach drei Gläschen.
Ihr kriegt mich trotzdem nicht von den Gedanken weg.
Wieso drei?
Die einen sagen, der Handel ist tot oder wird oder wir brauchen keinen Großhandel mehr. Die anderen investieren in das Segment. Ich finde das schon stark.
Ja. Wo wird das enden? In monopolistischen Stellungen im Handel?
Ich glaube nicht. Was die Sache momentan spannend macht, sind ich nenne es mal die großen Startups à la Hamburg und Berlin, ne? Wenn welche eben einstufig agieren und oder Mischformen haben, die bringen sicherlich Druck auf diese Fachschiene, aber ich glaube, diese absolute Exklusivität wird erodieren an den Rändern. Mein Stichwort mit dem Wasserhahn in der Küche. Und ich finde, da sollte man als Handwerker oder Großhändler auch nicht hinterher weinen, weil das ist nicht das Geschäft, das die Zukunft ist. Aber die Fachschiene mit dem Bedarf, den wir haben an neuen Technologien, Innovationen, Informationen, Beratung, Service, Dienstleistungen, sollte schon gut aufgestellt sein. Mhm. Wenn die Sache jetzt noch mehr und mehr Richtung, man verzeih mir, wenn ich eine Wärmepumpe als Stromheizung bezeichne, rein Richtung Strom geht, Sie verstehen mich, dann kommen natürlich noch ganz andere Player ins Spiel. Das heißt, es bleibt spannend, aber diese Diskussion um die Fachschiene, seit wir in der Branche sind, haben wir sie. Ja. Und ich, also wie gesagt, ich bin eigentlich ein Verfechter davon. Ich halte es für gut. Das ist aus Herstellerseite nicht immer ganz einfach. Es ist sehr schwierig, dort reinzukommen. Ja. Es ist dann aber auch ein partnerschaftliches, dankbares Verhältnis. Wenn man sich
vielleicht auch schnell entsorgt.
Da musst du schon dicke Bretter schießen. Oder wie sagt man, da musst du schon. Das gibt's natürlich. Aber an und für sich, das schätze ich auch in unserer Branche allgemein. Ja, schon ein bisschen ein Dorf.
Eine beständige Geschichte.
Genau. Ja. Genau. Beziehungsbranche.
Ja. Also, vielen Dank für die Einblicke. Ich sag's mal ganz flapsig und blatt, wenn ihr da mehr wissen wollt oder für die Schublade, fürs Handschuhfach, fürs Auto im Vertrieb da draußen eine SAK-Karte braucht, ne, Richard, sak-karten.de ist die Website dafür. Also ich finde es echt spannend, was du da für Arbeit leistest.
Und man hört ja so ein bisschen auch den Nerd-Talk durch, ne?
Also ja,
das finde ich auch sehr, sehr geil.
Das ist sehr speziell.
Du bist mega drin.
Das ist so richtig, ja, ist nichts Technisches, aber dann doch irgendwie auch schon speziell für die Branche. Ja. Und man braucht für manches auch eine Lupe, finde ich.
Also, ja, Respekt. Man braucht zum Teil gute Augen, da ist das Poster besser. Aber ein gestandener Vertriebsprofi nimmt das Ding eigentlich nur und guckt nach Updates. Mhm. Jemand, der in die Branche kommt und guckt es dann wie ein Potemkin, wie ein böhmisches Dorf und sagt, was
so,
ist denn
so
das
geht's, Ding? So geht es mir an der Stelle, gebe ich offen zu. Ja. Was ich auch sehr faszinierend finde, bei deiner Arbeit ist auch schon einige Jahre her, dass du mir davon erzählt hattest. Vielleicht können wir da noch ein paar Worte zu wechseln. Ist ein Projekt bei dir, das heißt Purpose Tribe.
Ja.
Purpose ist, ich denke, für die Industriehörer da draußen ein bekanntes Buzzword. Ne? Ich brauche einen Zweck, einen Unternehmenszweck, ein Leitbild, ein Motto irgendwo, auf das ich zuarbeite, vielleicht auch eine Vision. Mhm. Und ist das etwas, was eher verschwindet aus Gründen des Greenwashings oder was weiß ich? Also hat man vielleicht auch Angst als Industrie, das nach vorne zu polieren? Oder sagst du, da kannst du dich kaum retten vor Beratungsanfragen?
Von bis. Also Greenwashing ist natürlich ein Thema. Kein schönes Thema. Das gibt's immer wieder. Ja, das gibt's auch manche Marketingkampagnen, die man dann sieht und sagt, das ist nicht euer Ernst jetzt, echt. Ja. Also schlimme Beispiele. Bleiben wir bei den schönen Beispielen. Purpose, Nachhaltigkeit, der Zweck oder warum ich was mache, wird immer wichtiger, wissen wir alle. Ist einer der größten Treiber, auch Kaufentscheidungen. Das muss jetzt nicht das ganz große Thema sein, das können auch kleine Themen sein, bitte kein Greenwashing. Aber im Idealfall zieht sich durchs ganze Unternehmen an sich durch. Generation Z, die Neuen, wissen wir alle, die brauchen auch einen Grund, dass sie morgens aufstehen, die suchen sich auch einen Job aus, tue ich was Gutes. The Purpose Tribe ist entstanden, sind wir wieder beim Thema Jahreszahlen, keine Ahnung, 10 Jahre, eigentlich aus einer ganz anderen Warte raus. Oder vielleicht sage ich mal zwei Worte, was es ist, das Purpose Tribe. Was wir tun ist, wir nehmen die Fachkompetenz, das Wissen aus der Branche und das ist, man braucht da relativ wenig, sage ich ganz ehrlich, und bauen Wasserinfrastruktursysteme, Wasserfiltertürme in Südostasien. Das heißt, das sind immer Projekte, die dauern etwa eine Woche. Wir machen das mit Leuten aus der Branche, gehen dann da runter, installieren die Sachen und dann hat man innerhalb von einer Woche ziemlich was bewegt. Der Gedanke, wie es dazu kam, wir sind jetzt kein NGO, wir sind kein WWF oder Greenpeace. Es ist auch so ein bisschen Drahtseilakt, sage ich ganz ehrlich. Der Gedanke ist, es ist eine Marketingaktion. Das heißt, wenn Sie als Agentur für Ihr Hersteller ein Event planen, ein Projekt planen, dann trifft dieser Gigantismus zu. Und der Moment, wo wir den Gedanke hatten, war tatsächlich, geht heute nicht mehr, war tatsächlich in Moskau in Russland rund um die Olympiade, in Sochi war es, glaube ich.
Die Winterolympiade.
Die Hersteller, die ich betreut habe, die Konkurrenten der Hersteller, die ich betreut habe, die hatten Budgets, ich will nicht wissen, wie groß sie waren. Also man hat in Russland wirklich übertrieben. Man kann es nicht anders sagen. Und wir dachten dann, wir machen bei diesem Gigantismus nicht mit. Da wurden also Planer im Privatjet durch Europa gekartet und was weiß ich alles. Und wir dachten, wir machen eigentlich das, was wichtig ist. Das, was wirklich wichtig ist. Also macht das, was zählt. In aller Kürze kann man sagen, das eine Unternehmen lädt jetzt Entscheider ein und sagt, hier kriegst du das schönste Fünf-Sterne-Hotel, den besten Rotwein, den du dir vorstellen kannst, das tollste Entertainment, wir holen dich mit dem Rolls-Royce ab und fliegen dich mit dem Privatjet rum, nicht erfunden. Aber ganz ehrlich, aller Voraussicht nach haben sie es nach 2-3 Monaten vergessen, weil sie schon beim nächsten eingeladen werden. Wir haben gesagt, wir drehen den Spieß um und machen es genau andersrum. Wir stecken dich in die Economy-Klasse und jagen dich erstmal am halben Globus, schmeißen dich irgendwo raus, wo es heiß ist wie die Hölle, die Moskitos dich auffressen, geben dir eine Schaufel in die Hand und dann kannst du erstmal schaffen und schwitzt wie ein Doofer. Ja. Das machst du dann eine Woche, aber du machst das Richtige. Weil du bist an der Grundschule, da sind 300 Kinder, die bisher kein gescheites Wasser haben, die an Wasser erkranken, die Fehltage haben. Vor allem die Mädchen leiden drunter, weil sie 2-3 Stunden am Tag frisches Wasser holen müssen. Und du gehst dahin und rödelst einfach mal richtig. Ist mir egal, wer du bist. Ob du CFO bist, CEO, ist mir völlig wurscht. Da hast du die Schaufel und geh buddeln.
Das ist richtig.
Und nach einer Woche...
Bodenständig.
Nach einer Woche gehst du heim und hast hier 3 Wassertürme gebaut, 3 Grundschulen versorgt, warst noch an Stelzenhäusern, hast den Familien ein bisschen was gebracht, mitten in den Reisfeldern. Und wenn du dann heimfliegst, denkst du, was war das eigentlich gerade? Du fliegst da runter und sagst, wie lange war ich weg? Was habe ich gerade gemacht? Wir haben auch den letzten Tag immer, da wird morgens noch gebaut und abends sitzen die im Flieger. Dann da siehst du immer das große Fragezeichen vor den Augen. So, was zur Hölle war das?
Aber es ist am Ende befriedigend, vermutlich.
Irre.
Ich habe sowas noch nie mitgemacht, aber es hört sich krass an,
Richard. Das ist jetzt der Drahtseilakt. Es ist natürlich auch ein Interesse dahinter, der Marketinggedanke. Es entstehen dort Verbindungen und Beziehungen, die sind unzerstörbar. Wenn man sowas zusammen durchgemacht hat, dann spielt der gute Rotwein und das Fünf-Sterne-Hotel keine Rolle. Das ist einfach unglaublich. Wir hinterlassen was. Die Partner, mit denen wir dort zusammenarbeiten, ist nicht so, wir kommen da runter, basteln was hin und gehen wieder. Das wird ein Jahr vorher betreut, wird 5 Jahre später betreut. Kann ich im Detail erzählen alles. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man macht was, was wirklich zählt. Das ist dann was, wo du an Weihnachten bei der Familie erzählst und die sagen, wo warst du? Kambodscha? Was hast du da gemacht? Ja, und dann ist es schon was, was wirklich zählt. Und das ist, man braucht relativ wenig Branchenwissen, weil wir mit dem Partner vor Ort das System so optimiert haben, dass alles in-country-made ist und so weiter.
Okay, also das sind Leute vor Ort, die das auch managen?
Natürlich.
Okay. Wie kamst du auf die oder wie kamt ihr? Du hast einen Kompagnon an der Stelle, oder?
Das ist ja, mit Dan mache ich das zusammen. Das war diese Moskau-Geschichte, wo wir gedacht haben, diesen Luxus-Wettrüsten machen wir nicht mit, wir drehen das ganze Ding um. Haben dann die Partner gesucht und gefunden. Bei ITT gab es da schon damals ein CSR-Programm, wie sich das so schön nennt. Große amerikanische Konzerne haben sowas.
Ist auch in Europa mittlerweile.
Ja, inzwischen werden sie, ich meinte das gerade so fast despektierlich, weil damals hatte man es, hat es aber nicht benutzt. Heute um Gottes Willen genau anders. Das wird gelebt, wird getan, nach vorne gezeigt. Auch bei Xylem hat es, Watts in Europa hat es zum Beispiel auch.
Es geht darum, dass man als Unternehmen sich bewusst wird, man hat einen Impact, ne? Eine Auswirkung auf die Umwelt mit seinen Produkten, mit seinem Handeln, mit seinem unternehmerischen Handeln und will das kompensieren. Das
genau.
Oder?
Genau. CSR. Man muss als Unternehmen, ist man auch ein Akteur im Leben und es gibt auch noch neben der Gewinnmaximierung noch andere Aufgaben, die ein Unternehmen zu tun hat. Das ist eins davon. Interessanterweise machen das die Amerikaner vor. Ist spannend, wo man ihnen immer vorwirft, es wäre nur um Quartal und Rendite und Shareholder Value. Das ist eigentlich der Hintergrund. Das nächste ist, es muss auch ein Strategic Fit, wie es neudeutsch heißt, für das Unternehmen sein. Das heißt, Wasserfilter in Südostasien sind jetzt nicht für jedes Unternehmen das Richtige. Aber ein Unternehmen, das vielleicht überlegt, in 20 Jahren oder 10 Jahren den Markt einzusteigen, ist das schon mal spannend. Ja, weil wenn ich jetzt ein Grundschulkind bin und habe auf einmal sauberes Wasser und niemand wird mehr krank, weil da ein Wasserfilterturm steht und ich sehe die ganze Zeit die Marke, dann bin ich vielleicht in 20 Jahren ganz aufgeschlossen. Ja. Also es ist alles so ein bisschen ein schmaler Grat. Es ist kein reines NGO-Geschäft, aber unterm Strich kommt was Gutes bei raus. Und daher, davon glaube ich, ist das schon was Richtiges.
Wie viele Projekte in dem Stile hast du umgesetzt?
Ich glaube, wir haben, nicht nur Jahreszahlen, bin ich schlecht. Es sind 25, 30 Türme, wo wir gebaut haben.
Okay.
Und dann so um die 40, 50 Haushaltssysteme bei Häusern. Also Haushaltssystem heißt, du gehst in Dörfer, Stelzenhütten. Die sind dann wirklich abgelegen. Ja, da gibt's, nennen wir es mal eine Straße, wo der hinführt. Und dann werden so kleine Solardinger hingebaut, kleine Filter, Diaphragmapumpen und dann funktioniert das pro Familie. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ja, in der Größenordnung. Was wir dann auch machen, ist natürlich
Respekt, echt. Ja. Also da muss man, das muss man sich auch mal zutrauen. Du das hast da gerade das eindrücklich beschrieben. Ne? Wenn man mal aus seiner Blase, aus seiner gut behüteten, ob das jetzt Handwerker ist oder ja, Wohlstandsblase rauskommt.
Eben haben wir noch über Champagner philosophiert, und jetzt sind wir hier angekommen. Krass, krass, ne, krasse Kurve.
Das haben wir jetzt wirklich.
Aber nee, also allerhöchsten Respekt
dafür. Ich kenne eben nur die Erzählung von Richard. Ich dachte, das muss die andere Welt auch mal hören, was du da machst. Ich finde es sehr, sehr krass.
Ja, wir machen da nicht wirklich offensiv Werbung oder Kommunikation drüber. Das ist dann dieser schmale Grat. Auch generell, ich bin, habe ich vorher erwähnt, ich bin lieber immer hinter der Kamera und hinter dem Mikrofon wie davor. Ja.
Du bist heute hinter dem Mikro.
Ja.
Versteck dich ruhig.
Nee, unser Job ist jetzt, die anderen sichtbar zu machen.
Also bleib da an dem Thema dran.
Ja, also wir haben aktuell gerade, Corona hat ein bisschen die Sache komisch gemacht. Kann ich nicht anders sagen, da ging es per gutem Gewissen ging es nicht, weil wir müssen natürlich auch, natürlich ist es harte Arbeit, natürlich ist es kein Luxus, aber wir müssen ein Mindestmaß an Sicherheit vorhalten, als auch an für den Notfall. Ja. Und kein Mensch will, glaube ich, oder kein Handwerker oder Planer aus Deutschland will ein halbes Jahr in Kambodscha festsetzen, weil er nicht mehr ein- oder ausreisen darf. Ja. Was da unten losging, den Zahlen mag man trauen oder mag man nicht trauen, die veröffentlicht werden. Wir haben da auch von vornherein Backups gemacht mit Gesundheitssystem, was für Krankenhäuser gibt. Das sind viele Schweizer Ärzte da unten, interessanterweise, die da als, ne, nicht als Hobby, aber nebenher solche Sachen machen. Also das alles.
Zahnärzte auch so.
Ja. Und Spezialärzte aus USA. Das alles gewährleistet, und zu der Zeit war es eben nicht. Und jetzt sind wir gerade wieder beim zweiten Busch. Wir hatten mit Österreich, haben wir jetzt vielleicht was am Laufen. In Deutschland läuft wieder was. Und dann mussten wir gucken nach der Regenzeit. Das ist auch ganz, Regenzeit kann auch spannend sein da unten. Kann aber auch mächtig in die Hose gehen.
Da hilft die größte Pumpe nichts.
Da hilft gar nichts.
Ja. Dann darauf.
Ja,
ein Gläschen.
Auf dein Engagement.
Kessler, stark.
Das ist global natürlich. Irgendwo Entwicklungshilfe. Hm? Ja, UN Climate Goals gibt es da ja auch, ne?
Ja.
Sanitation und so weiter.
Da hängen wir uns mit dran.
Clean Water.
Genau, da hängen wir uns mit dran, weil große Unternehmen das natürlich in ihrem Bericht drin haben, welche Strategic Development Goal sie da haben. Die 7er sind die interessanten für uns, für Wasser.
Ja.
Das ist dann immer, oder 6 oder 7 ist es.
13 gibt es da auch noch.
Ja.
Egal.
Nagel mich nicht auf die Nummer fest.
Ich weiß es auch nicht.
Aber das, ich sage, es passt nicht immer zu jedem. Es kommt auch oft der Vorwurf, müsst ihr um die halbe Welt fliegen, könnt ihr nicht sowas vor Ort machen? Geht auch. Kann man auch machen.
Ja. Klar, kannst du sagen. Das machen wir lokal. Trinkwasserwald und so weiter.
Bäume pflanzen.
Auch von Verlagsseite unterstützt.
Genau.
Wir haben auch ein Weihnachtsprojekt, klassisch, gemacht mit einem Brenner-Kocher-Projekt in Ruanda.
Cool.
Kam natürlich auch der Vorwurf, warum nicht, ne? Das Sponsoring hier von sozialen Projekten. Am Ende des Tages ist es schön, wenn du was tust.
Ja, gemotzt wird immer.
Genau. Machen
genau,
ist geiler als wollen.
Als Schwabe, es wird immer gebruddelt, heißt das bei uns. Und das ist immer schade, wenn man dann sein Engagement ruhen lässt. Aber alles, was mit Wasser zu tun hat, liegt eben in unserer Natur, bei unserer Branche, auch Trinkwasserwald. Auch wir in Deutschland gibt es Dürre-Regionen. Wir spüren es aktuell wieder in der Hitzediskussion. Also Hut ab. Lass was von dir hören, wenn da wieder ein spannendes Projekt. Vielleicht sind Dietmar und ich dabei.
Der nächste Podcast aus dem Dschungel.
Ja, für mich ein total neues Erlebnis. Hausbesuch in Anführungszeichen.
Wir haben dann Hausbesuch in Afrika oder Indien oder Asien.
Kambodscha. Kleine Seitennotiz vielleicht. Da hatten wir einen schwäbischen Handwerker dabei. Und dann sind wir mal den Großhandel in den Philippinen angucken gegangen. Großhandel in Anführungszeichen. Das ist lustig, das ist scharf. Ja, also die natürlich genau diese Funktion übernehmen, die überall Erhältlichkeit der Waren. Aber erstens sind es andere Waren und zweitens ist es schon spannend. Ja. Also es ist dann auch ganz lustig.
Cliffhanger für Episode 2 mit Richard.
Ja, also für die
nächste Runde.
Also wenn es da konkret wird in solchen Projekten,
kann ich mir
sehr gut vorstellen, dass wir oder über Handelsthemen öfter mit dir reden.
Richard, letzte Frage, was ist dir sonst noch wichtig? Was willst du noch der Nation mitgeben?
Die trifft mich jetzt unerwartet. Auf, keine Ahnung. Ist er nein, gar nicht. Ich finde, wir haben eine Bombenbranche. das meine ich jetzt voll ernst, ich bin da so reingestolpert, das war nie wirklich die aktive Entscheidung, da reinzukommen, aber ich fühle mich pudelwohl, ich werde aller Voraussicht nach bis mein Berufsleben die Branche nicht ändern. Was ich nicht mag, ist manchmal dieser Abgesang, dieses, ich will es nicht schlecht reden nennen, auch wenn die Indikatoren manchmal nicht alle nach oben zeigen, glaube ich, dass wir doch so ein bisschen in der Insel der Glückseligkeit in Deutschland, in Europa und auch weltweit mit dem Segment sitzen. Wir tun was, was wichtig ist. Wir tun was, was richtig ist. Wir tun was, was den Menschen unmittelbar hilft. Ja, ich glaube, wir alle drei wären jetzt froh, wenn hier ein bisschen Raumklimatisierung ja, wäre.
Doch, so ein Klimagerät hat schon was.
Ja, wir tun auch sowas Gutes. Was gibt es Wichtigeres als sauberes Wasser? Ernsthaft, vielleicht die Luft. Ohne Luft und Wasser ist relativ schnell Feierabend. Also insofern ein bisschen mehr optimistische Grundhaltung. Ich will nicht sagen, dass es pessimistisch ist, aber wenn du sagst, was ich mir wünschen würde oder in der Art, dann einfach ein bisschen mehr Kopf hoch und es wird immer besser. Ja,
perfekt. Branchenstolz.
Ja,
also vielen Dank für das Statement, Richard.
Dann lass mich sagen, dass das Episode 29 von Frei von Grobstrick war. Mit dir, lieber Richard Böhland. Fantastisch. Vom Champagner zu Hilfsprojekten.
Wer hätte es gedacht?
Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Idee und Realisation. Blackworks Dietmar Black im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Grüße an den Stefan.
Grüße.
Grüße. Musik Chill Carrier, The Dark Side. Wie immer, keine Ahnung warum. Ja, lass einfach nochmal Danke für dieses komplexe, vielfältige, wunderbare Gespräch.
Auch neue Themen. Danke für das lecker kalte Getränk. Es tat gut.
Ja.
Was Prickelndes, was Frisches.
Gerne.
Und lieber Richard, bis zum nächsten Mal. Dank dir.
Immer. Danke. Na,
bis zum nächsten Mal.
Ciao.